Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Heute Stellvertreterdebatte oder große Sünde. Wie schlimm ist Fliegen? Die Diskussionsleitung hat Nadine Lindner.
Meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen. Im Moment ist ja Deutschland in Ferienstimmung. Vielleicht packen Sie ja gerade die Koffer, während Sie diese Sendung hier hören, für den Aufbruch morgen früh. Aber auf der einen Seite könnte diese Freude auch getrübt sein durch die Klimadebatte, die nämlich vor der Urlaubsplanung, vor der privaten Urlaubsplanung keinen Halt macht. Flugscham, das ist das Stichwort, über das wir heute unter anderem reden wollen. Das ist die ökologisch motivierte Scham, ein Flugzeug zu nutzen wegen der Treibhausgasemissionen. Dieses Wort kommt eigentlich aus Schweden, kommt aber mittlerweile auch in Deutschland an. Die Frage, die wir dann aber stellen wollen, ist das wirklich die Debatte, die wir jetzt im Moment führen müssen, um die Umwelt zu schützen, oder geht es eigentlich nicht um ganz andere Instrumente außer dem privaten Verzicht für den Klimaschutz, vielleicht aber auch für die Zukunft des Flugverkehrs? Das sind nur einige der vielen Fragen, die uns in den nächsten 45 Minuten hier begleiten werden und die ich mit den folgenden Gästen besprechen werde heute Abend. Das ist Ralf Beißel vom Flughafenverband ADV. Das ist der Bundesverband der deutschen Flughäfen, der sich für einen leistungsstarken und auch wettbewerbsfähigen Luftverkehrsstandort Deutschland einsetzt, die Interessensvertretung. Marion Jungblut ist noch hier ins Hauptstadtstudio gekommen von der Verbraucherzentrale Bundesverband und dort zuständig. Seit dem Jahr 2013 ist sie als Leiterin im Team Mobilität und Reisen verantwortlich, auch für die Themen nachhaltiger Konsum. Sie können also auch für den aus Verbrauchersicht dann einiges sagen. Und zugeschaltet aus Freiburg ist Stefan Gößling, Professor am Institut für Service Management der Universität Lund mit den Schwerpunkten Klimawandel und Mobilität vor dem Hintergrund globaler Emissionsminderungen und mit langen Erfahrungen auch im Thema nachhaltiger Tourismus. Ich würde gerne diese Runde eröffnen mit einer aktuellen Entwicklung, die uns seit gestern beschäftigt. Das sind Entwicklungen aus dem Nachbarland in Frankreich. Dort ist nämlich die Entscheidung gefallen, dass Frankreich jetzt vorstürmen will und ab dem kommenden Jahr eine Ökosteuer auf Flugreisen einführen will. Ein Preisaufschlag von 1,50 Euro bis 18 Euro wird da diskutiert. Frau Jungblut, wie bewerten Sie das? Ist das ein Steuerungsinstrument, was wirkungsvoll sein kann, oder bewegen wir uns hier vielleicht einfach in der Symbolpolitik?
Also erstmal muss man sagen, dass den Menschen sehr bewusst ist, dass Klimaschutz ein wichtiges Thema ist und dass Fliegen klimaschädlich ist. Es gibt eine aktuelle Umfrage von YouGov, die festgestellt hat, dass die Hälfte der Befragten bereit wäre, auch fürs Fliegen mehr zu bezahlen. Allerdings sind die Vorschläge, die Präsident Macron gestern vorgestellt hat, relativ kurz gesprungen. 1,50 Euro mehr für einen Inlandsflug, glaube ich nicht, dass das irgendjemand man davon abhalten würde, ins Flugzeug zu steigen. Außerdem muss man da sagen, wir haben die Luftverkehrsabgabe, die ja ähnlich aufgestellt ist, schon seit 2010. Bei Inlandsflügen sind das 7,47 Euro, die sogar auf das Ticket draufkommen. Und da muss man einfach mal festhalten, dass diese Abgabe nicht dazu geführt hat, dass die Flugpreise extrem gestiegen sind. Und ich glaube, was den Menschen schon bewusst ist, dass halt ein Flug von 9,99 Euro irgendwo ans Mittelmeer, dass dieser Preis unsittlich niedrig ist, wenn man fürs Taxi vielleicht das Doppelte ausgeben muss, um zum Flughafen zu kommen. Also, dass die Preise im Flugverkehr teurer werden müssen oder halt auch angemessen werden müssen, dafür ist, glaube ich, der Nährboden bereitet.
Sehe ich Sie richtig oder verkürze ich Sie, dass Sie sagen, es ist dann doch eher Symbolpolitik, als dass es tatsächlich Wirkung entfalten kann als Klimaschutzinstrument?
Ich würde das auch als Symbolpolitik bezeichnen. Wir brauchen eigentlich einen viel größeren, umfassenden Entwurf, der auch gleich auf EU-Ebene gestartet werden sollte. Nationale Politiken sind gerade beim Flugverkehr, weil der halt oft über die Grenzen stattfindet, nicht wirklich wirksam.
Herr Gößling, ich würde Sie an dieser Stelle gerne einbinden. Das Fazit von Marion Jungblut fällt hier an dieser Stelle bei der französischen Initiative eher durchwachsen aus. Wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass es vielleicht die Einführung sein kann, dieses Instruments, was dann später preislich noch nachgeschärft wird? Oder sind Sie ähnlich skeptisch?
Ganz grundsätzlich bin ich erstmal einer Meinung, das Preisniveau, das hier angestrebt ist, ist natürlich nicht geeignet, um Flugverkehr zu reduzieren. Und das wäre ja natürlich das Ziel einer solchen Maßnahme, dass man sich genau überlegt, ob man fliegen muss und wie lange man bleibt. Wir erleben ja zum Beispiel einen Rückgang der durchschnittlichen Aufenthaltslänge global in den Destinationen. Das heißt, das soll gesteuert werden durch diese Preisaufschläge und dazu sind diese zu niedrig. Ich bin trotzdem der Meinung, dass die französische Regierung den richtigen Schritt gemacht hat, denn wir haben ja nicht nur im Bereich des Flugverkehrs, das gilt ja genauso gut auch für die Automobilbranche, die ständigen Fragen, wer denn den Anfang machen soll, um bestimmte Dinge voranzutreiben. Und das ist ja häufig auf der europäischen Ebene auch gescheitert. Deswegen freue ich mich, dass dann Anfang gemacht wird. Denn wenn erstmal ein Anfang gemacht ist, dann müssen in aller Regel andere nachziehen. Wenn andere nachziehen müssen, dann kann man das System justieren und so anpassen, dass diese Preise tatsächlich einen Steuerungseffekt haben.
Das Interessante an diesem französischen Vorstoß ist ja, dass es zwei Enden hat. Es ist ja die Einnahmeseite, über die wir eben diskutiert haben. Aber es gibt ja halt auch noch eine Weiterverteilung des Geldes in Frankreich. Der Plan ist, wenn man die französische Verkehrsministerin richtig versteht, dass es ungefähr 180 Millionen Euro sind, die man sich erhofft und die dann aber wiederum in den Aufbau der Bahninfrastruktur in Frankreich eingesetzt werden sollen. Herr Gößling, glauben Sie, das ist ein netter Betrag, der aber nicht wirklich was grundlegend verändern wird? Oder sind das schon mal 180 Millionen Euro für die französische Bahn, die dann auch einen Unterschied, einen positiven Unterschied machen können?
Ja, ich denke, an dem Punkt sind wir dann wirklich in der Symbolpolitik. Um gerade die Bahnsysteme anzupassen, da müssen wir nicht über Millionen Euro reden, sondern da geht es um Milliarden Euro. Das heißt, wenn das ernsthaft erwogen werden sollte, dann würden wir über einen Faktor 10 reden, unter dem das realistisch würde. Vorher ist da mit 180 Millionen nicht viel zu wollen.
Herr Beisel, ich würde Sie gerne vom Deutschen Flughafenverband mit in die Debatte einbinden. Wie bewerten Sie denn diese Steuerungswirkung, die man oder dieses Steuerungsinstrument, was man in Frankreich einführen will, was aber auch Belgien und die Niederlande befürworten? Kann das denn auch für Deutschland ein Vorbild sein, wenn es vielleicht nicht europaweit, aber dann doch eine Gruppe von ambitionierten Staaten ist, die das umsetzt? Sehen Sie das skeptisch oder sehen Sie das als positives, marktorientiertes Instrument?
Ja, also zunächst, ich bin für alles, was marktorientiert ist, was aber auch Anreize schafft, Anreize für mehr Klimaschutz. Und ich bin auch für eine faire Debatte, die darauf abzielt, einfach mal zu schauen, wo müssen wir denn die Hebel ansetzen, um unsere Ziele zu erreichen, die sicher vernünftigen Ziele, die wir alle unterstützen wollen aus dem Pariser Abkommen. Und da spielt der Luftverkehr natürlich auch eine Rolle. Der Luftverkehr hat in Europa einen Anteil an dem menschgemachten CO2-Aufkommen von 3%. Das auch vielleicht mal zur Einordnung. Ich höre ab und zu mal solche polemischen Statements von Klimakiller Nummer 1. Da sage ich mal, alle Flugzeuge der deutschen Lufthansa, die fliegen ein ganzes Jahr lang, sprechen dem Ausstoß eines Braunkohlekraftwerks. Also insofern, es gibt viele Ansätze zu handeln. Ich denke, was wichtig ist, und das zeigt diese Debatte, die wir jetzt auch gestern in Frankreich hatten, der Luftverkehr ist ein Teil, er muss seiner Verantwortung gerecht werden. Und der Luftverkehr muss zeigen, dass es möglich ist, den Klimaschutz mit dem Luftverkehr und seinem Wachstum zu versöhnen. Und dazu gehören für mich auch Anreizmodelle. Das, was wir in Frankreich diskutieren, mal ganz ehrlich einzuschätzen, das sind 180 Millionen Euro Steueraufkommen. Wir haben seit 2012 in der Bundesrepublik Deutschland eine Luftverkehrssteuer. Die Einnahmen daraus belaufen sich auf 1,2 Milliarden. Also insofern Steuern sind nichts Neues. Aber wenn wir Steuern haben, die erhoben werden, dann sollten sie tatsächlich auch genutzt werden, um einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. Und hier habe ich manchmal meine Zweifel. Die 1,2 Milliarden, die jeder Passagier in Deutschland zu zahlen hat. Bei uns kostet das Ticket für die Kurzstrecke 7,40 Euro, für die Mittelstrecke 23 Euro und für die Langstrecke 42 Euro. Das zahlt jeder Reisende, wenn er sein Ticket kauft. Das ist da mit eingepreist. Das geht in den Bundeshaushalt. Für alle möglichen Ausgaben, nicht für den Klimaschutz, nicht für die Bahn, das geht in den allgemeinen Haushalt. Und hier brauchen wir eine Zweckmittelbindung. Und ich glaube, wir können auch im Luftverkehr noch sehr viele Forschungsvorhaben unterstützen, die helfen, dass die Flugzeuge noch leiser und eben noch sauberer werden. Und das muss unser Ziel sein.
Herr Beisel, ich würde da gerne an diesem Punkt mit Ihnen weitermachen. Welche Auswirkungen? Das sind jetzt Pläne, die in Frankreich beschlossen sind. Wie gesagt, auch Sympathien auch in den anderen Nachbarländern, Belgien und Niederlande. Meine Frage ist, können Sie denn schon absehen für den Deutschen Flughafenverband, welche Auswirkungen möglicherweise dieses Steuerungsinstrument aus Frankreich dann für die deutschen Flughäfen, für die deutschen Fluglinien haben könnte? Das, was man gestern in Frankreich beobachten konnte, war ja auch, dass zum Beispiel Börsenkurse der Airlines dann auch deutlichen Dämpfer bekommen haben. Wie sieht Ihre Prognose für Deutschland aus?
Wir haben gestern an der französischen Börse das erlebt, was wir 2011 an der deutschen Börse erlebt haben. Da ist nämlich der Kurs der Air France zurückgegangen. Bei uns an den Börsen gab es diesen Einbruch schon vor 8 Jahren, als die deutsche Luftverkehrssteuer eingeführt ist. Was nichts bringt, ist wirklich nationale Alleingänge. Insofern ist Frankreich ein Zeichen. Ich glaube, wenn wir etwas tun müssen, und da sollten wir alle hier an diesem Tisch übereinstimmen, dann ist es, dass wir europaweit, am besten sogar noch global handeln und uns europaweit verpflichten auf Zielsetzungen. Nationale Alleingänge sind ein Zeichen, aber ich glaube, wir brauchen gerade bei dem grenzüberschreitenden Luftverkehr gemeinsames Handeln, abgestimmtes gemeinsames Handeln. Und da haben wir marktbasierte Methoden der Steuerung. Und ich möchte vielleicht eins noch in die Diskussion einführen. Für keinen anderen Verkehrsträger als für den Luftverkehr gibt es bereits den Emissionshandel. Also wir haben bereits hier eine Bepreisung. Und dieser Emissionshandel, der gilt in der Europäischen Union für alle Staaten bereits seit 2012. Und dieser Emissionshandel ist eine Kompensation, womit jedes künftige Wachstum kompensiert wird. Das wird bezahlt von den Airlines und wandert in Klimaprojekte. Also insofern, da haben wir schon ein Marktinstrument.
Der europäische Emissionshandel, das ist ja eines der Instrumente, was als Rückgrat auch der europäischen Klimapolitik, als der europäischen Strategie zur Einsparung von CO2 gesehen wird. Frau Jungblut, lassen Sie uns doch mal auf die europäische Ebene tatsächlich schauen. Eine der Forderungen, die man gestern aus Paris auch gehört hat, war, dass Europa im Kampf gegen den Klimawandel gemeinsam vorgehen soll. Das war eine Forderung, die gestern auch erhoben wurde. Man sieht auch jetzt, das Europäische Parlament hat sich neu konstituiert. Neue Player, neue Abgeordnete sind dort mit im Spiel. Welche Impulse erwarten Sie denn künftig aus Brüssel bzw. aus Straßburg, die jetzt gesetzt werden müssen?
Die EU-Kommission und auch das neue EP hatte diese Frage auf jeden Fall ganz oben auf die Agenda gesetzt. Es gibt schon Studien, die die verschiedenen Instrumente auch auf deren Wirkungen sowohl halt auf die Ticketpreise wie auf das Flugverkehrsaufkommen und auch halt auf Wirtschaft und Arbeitsplätze untersuchen. Und alle Vorschläge haben halt so seine Ecken und Kanten. Keines ist halt das Instrument, was halt für alle passt und allein glücklich selig machend ist. Trotzdem glaube ich, kommen wir nicht drum herum, dass dass wir auf der europäischen Ebene eine Lösung finden. Und ich halte gerade vor der Diskussion, die wir auch hier in Deutschland haben, einer CO2-Steuer, ist eigentlich dann auch für fair, dass man auch auf Kerosin eine CO2-Steuer erhebt. Weil es wäre irgendwie für die Leute auch schlecht nachvollziehbar, dass halt Kraftstoffe und Heizöl verteuert werden und einen CO2-Aufschlag bekommen, aber das Fliegen in dem Sinne nicht. Nichtsdestotrotz muss halt auf EU-Ebene praktisch der ganze Instrumentenkasten angepasst werden, sodass die Preise einen wahren Preis abbilden, dass der Verbraucher halt wirklich erkennen kann, den Preis, den ich für den Flugverkehr zahle, da sind halt auch die Kosten drin enthalten, die zum Beispiel an Lärm, CO2 und anderen nachteiligen Effekten damit verbunden sind, dass die auch dort enthalten sind und es nicht zu unfairen Preisen kommt, sodass die Bahn oftmals teurer ist als das Flugzeug.
Herr Gößling, was sollte die Europäische Union rausnehmen aus ihrem Instrumentenkasten zum Klimaschutz, vor allem auch im Luftverkehr, um wirklich wirksame Maßnahmen zu erreichen? Was sollte da ganz oben auf der Agenda stehen, Ihrer Ansicht nach?
Wenn wir marktbasiert das Ganze organisieren wollen, dann muss Fliegen teurer werden. Und das aus zwei Gründen. Das eine, die besagte Steuerung, über die wir schon gesprochen haben. Das andere ist eben auch die Tatsache, dass alternative Treibstoffe sich zum Beispiel erst dann rechnen, wenn das Fliegen sich deutlich verteuert aufgrund von Steuerungsmaßnahmen. Das heißt, die erste Maßnahme, die ich sehen würde, ist der Abbau von Subventionen. Darüber wird gerne geschwiegen. Es gibt kaum ein System, das so stark subventioniert ist wie der Flugverkehr. Vermutlich handelt es sich da um Größenordnung von, ja, niemand weiß es genau, aber von vielen, vielen Milliarden zu reden, ist mit Sicherheit keine Übertreibung pro Jahr. Es ist sogar so absurderweise, dass bestimmte Fluglinien, wie für Ryanair habe ich es mal ausgerechnet, dass dort Preise angeboten werden für Flüge, die unter den Kerosinkosten liegen. Das heißt, das ist alles nur zu erklären mit den Subventionen. Die möchte ich als erstes mal adressieren hier. Das zweite ist dann die Frage, wie müsste man besteuern? Und da haben wir natürlich das Problem, dass das Handelssystem der Europäischen Union es möglich macht, dass der Flugverkehr mit anderen Branchen handelt. Das ist insofern nicht möglich, weil wir...
Sie meinen das Emissionshandelssystem?
Genau. Das ist insofern eine Fehlentscheidung in meiner Perspektive, weil eben der Flugverkehr mit anderen Branchen handelt und damit sehr günstig Emissionsrechte kaufen kann und dann weiter wächst. Wir sind aber jetzt mittlerweile in einer Situation, auch weil eben die wissenschaftlichen Forderungen nach Klimaschutz über Jahrzehnte ignoriert wurden, dass keiner der Sektoren, die wir haben, egal ob es jetzt um die Automobilbranche geht, um irgendwelche Produktionen von Strom durch Kohlekraftwerke etc., es gibt keine Branche, die weiter wachsen kann in den Emissionen. Und deswegen ist es auch nicht legitim, für einzelne Sektoren weiter zu wachsen. Wir müssen also eine Preisansprache hinbekommen, die verhindert, dass es so weitergeht wie im Moment. Wir haben ja Wachstumsraten von 5-8% global im Flugverkehr. Und die übersetzt sich natürlich 1:1 in Emissionswachstum. Das muss durchbrochen werden.
Herr Kössling, ich würde da gerne nochmal weitermachen an dieser Stelle mit Ihnen und nochmal auf eine Zahl zurückkommen, die Herr Beisel eben genannt hatte. Das sind die 3% an CO2-Emissionen, für die das Fliegen weltweit verantwortlich ist. Da kann man ja jetzt ketzerisch eigentlich sagen, 3%, naja, das ist ja schon nicht so schlimm. Da haben wir ja eigentlich ganz andere Problemsektoren oder ganz andere Problemfelder, wie zum Beispiel den Automobilverkehr. Warum kann es denn vielleicht auch eine Milchmädchenrechnung sein, nur auf das CO2 zu schauen, so wie Sie es mal bei uns auf dem Sender vor kurzer Zeit gesagt haben? Warum ist das Fliegen dann vielleicht doch ein größeres Problem, als man es allein anhand der Zahlen annimmt?
Global gesprochen ist der Flugverkehr sogar nur für 2,6% der CO2-Emissionen verantwortlich. Aber natürlich ist es das beliebteste Argument der Flugbranche, um Verantwortung abzuwälzen. Ich möchte also auf zwei Probleme dabei hinweisen. Das erste ist, dass der Flugverkehr zur globalen Erderwärmung nicht nur durch das CO2 beiträgt, sondern auch durch die sogenannten Nicht-CO2-Emissionen, die vor allen Dingen in der Stratosphäre und in der oberen Troposphäre emittiert werden. Das ist Wasser und Stickoxide, die dort zu weiteren Klimawirkungen führen, mindestens in der Größenordnung des CO2. Dann das andere ist die Frage der Verteilung. Es sind natürlich vor allen Dingen die Vielflieger, die gerne darauf hinweisen, dass insgesamt gesehen der Sektor einen kleinen Beitrag zu den globalen Emissionen leistet. Ich denke, der einzige Weg, das richtig zu verstehen, ist aber die Pro-Kopf-Emission. Alle Emissionsminderungsprogramme, das Paris Agreement, das Kyoto-Protokoll, orientieren sich immer an Pro-Kopf-Emissionen. Wir haben aber enorme Unterschiede in den Pro-Kopf-Emissionen. Und die zukünftige Debatte wird darauf hinauslaufen müssen, wie viel der Einzelne emittiert. In Deutschland fliegen vermutlich mehr als die Hälfte der Bevölkerung gar nicht. Es wird immer so getan, als wäre jeder am Flugverkehr beteiligt. Die Realität ist eine andere. Wir gehen davon aus, dass global gesprochen international nur von 3% der Weltbevölkerung geflogen wird. Das heißt, wir reden über einen kleinen Anteil der Emissionen, der aber von einem noch winzig kleineren Anteil der Weltbevölkerung verursacht wird.
Ja, vielen Dank, Herr Kössling. Herr Beisel, wie stehen Sie denn dazu? Sind es tatsächlich nur ganz wenige, die dann für sehr viele und dann auch noch sehr schädliche Emissionen verantwortlich sind?
Also wir haben in Deutschland im letzten Jahr an den deutschen Flughäfen 245 Millionen Reisende gehabt. Und die Zahl, dass bei uns nur ganz wenige fliegen, kann ich nicht bestätigen. In Deutschland ist tatsächlich fast jeder zweite Bundesbürger einmal im letzten Jahr geflogen. Fliegen ist ein nachgefragtes Mobilitätsinstrument, hat große Beliebtheit. Wir sehen es derzeit an den Flughäfen. Und wir haben Urlaubssaison, Sie haben es am Anfang angesprochen. Da ist das Flugzeug nach dem Pkw das zweitbeliebteste Verkehrsmittel, um die Urlaubsreise anzutreten. Ich denke aber, es ist eine fehlgeleitete Debatte, die wir auch hier nicht führen wollen. Wenn wir jetzt sagen, der Flugverkehr rechnet sich klein, es sind nur 3%. Es ist mir völlig wurscht, ob wir 3 oder 30% haben. Das, was mir nicht wurscht ist, ist einfach die Verantwortung, die der Luftverkehr hat für den Klimaschutz. Und da gehört der Luftverkehr zu allen Sektoren, die ihren Beitrag leisten müssen, dass wir die Klimaschutzziele von Paris, die wir 2015 beschlossen haben, erreichen. Und ich glaube, da kann der Luftverkehr sagen, er leistet seinen Beitrag dazu. Wir werden 2050 klimaneutral sein. Die deutschen Flughäfen für ihren Teil, der noch mal kleiner ist, haben bereits ein Aktionsprogramm vorgelegt, wo wir weit über den Zielwerten, Zielerreichungswerten liegen anderer Sektoren. Bis 2030 halbieren die deutschen Flughäfen die am Boden gemachten Emissionen um 50%. Und wir hatten jetzt gerade vor 2 Wochen der Europäische Flughafenverband, wo alle 480 Flughäfen zusammengeschlossen sind, hat gesagt, Flughäfen werden 2050 klimaneutral sein. Keine Zuwächse. Also wenn wir hier etwas diskutieren, sollten wir schauen, wie kann der Luftverkehr seine Klimaziele erreichen. Debatten, die darauf abzielen, Fliegen zu verbieten, Fliegen einfach nur teurer zu machen, die halte ich für fehlgeleitet. Es geht nicht darum, das Fliegen teurer zu machen, es geht darum, Fliegen sauberer zu machen. Und wenn wir als Branche unsere Klimaziele erreichen werden und auch schon einen guten Beitrag dazu leisten, wie beispielsweise, dass wir als einziger Verkehrsträger und als einer der wenigen Branchen am Emissionshandel bereits teilnehmen, dann sollte das anerkannt werden. Und wenn wir einen Emissionshandel haben, dann frage ich mich, warum brauchen wir da noch eine CO2-Steuer, wenn wir bereits ein gutes, marktbasiertes Instrument europaweit eingeführt haben?
Frau Jungblut, ich würde diese Frage gerne an Sie weitergeben. Die Forderung, auch der Wunsch, Fliegen sauberer machen, Fliegen, und da staunt man ja, wenn man es hört, gemäß der Pariser Klimaschutzziele bis 2050 CO2-neutral zu gestalten. Wie optimistisch sind Sie, Frau Jungblut, dass das möglich sein wird eines Tages?
Das wird auf jeden Fall schwierig möglich, aber es gibt natürlich einige technologische Entwicklungen wie synthetische Kraftstoffe, die da halt ein Fenster eröffnen. Und man könnte natürlich auch direkt vor Ort auch einiges tun. Also mir fällt immer auf, in der Verkehrspolitik sagt man, wenn man Straßen baut, wird man Verkehr ernten. Wenn man Flughäfen baut, wird man Flugverkehr ernten. Wenn dann natürlich halt die Landes- und Bundesregierung halt auch massiv Flughäfen ausbauen, wie vor wenigen Wochen die schwarz-grüne Landesregierung in Hessen den Baubeginn von Terminal 3 am Frankfurter Flughafen feiert. Da sollen Billigfluglinien landen und mehrere Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen. Dann entsteht da natürlich erstmal eine Infrastruktur, die sich ja auch rechnen muss. Das Land ist selber an einem Flughafen beteiligt. Also da werden dann Anreize gesetzt, dass man halt sogar das Angebot noch eröffnet. Und dann ist es meiner Meinung nach auch ein bisschen zu viel verlangt von den Verbrauchern, dass sie dann vielleicht irgendwie diesem Angebot widerstehen und sagen, nein, wir haben ja jetzt halt irgendwie verstanden, wir brauchen Klimaschutz und wir nehmen das klimaschädliche Verkehrsmittel Flugzeug nicht, sondern fahren mit der Bahn oder mit dem Fernbus, der ja auch noch klimaverträglich ist. Was aber diese aktuelle Umfrage von YouGov auch ergeben hat, ist, dass halt 4 von 5 Befragten bereit wären, auf Kurzstreckenflüge zu verzichten. Da sehe ich auch ein großes Potenzial, weil wenn ich meinen Urlaub in Indien oder Thailand verbringen will, habe ich oftmals gar nicht so viel Ferien, um da halt mit dem Schiff oder mit der Bahn hinzufahren. Da wird ein Flugzeug wahrscheinlich immer noch das sinnvollste Verkehrsmittel sein. Allerdings muss ich natürlich auch nicht jedes Jahr eine Fernreise antreten. Wenn ich allerdings von Berlin nach München fahre, da gibt es eine Bahnverbindung, die sogar zeitlich und preislich durchaus eine Alternative darstellt. Und so kann es gehen, wenn ich halt auf dem Bahn- und Fernbusbereich die Möglichkeit habe, auszuweichen und das dann auch noch bezahlbar ist, dann kann man Klimaschutz praktisch machen.
Frau Jungblut, ich möchte gerne dabei bleiben. Sie haben eben die zwei Worte Bahn und bezahlbar in einem Satz verwendet. Wenn man jetzt mal aus Verbrauchersicht das sieht, ist es ja so, dass man teilweise ja wirklich Tränen in den Augen hat, wenn man die Bahnpreise sieht und dann teilweise, je nachdem, wann man bucht, um welche Verbindungen es sich handelt, dann die Flugpreise daneben hält. Von diesen Vergleichen ist ja auch das Internet voll, wo bestimmte Verbindungen verglichen werden. Die politische Zielstellung ist ja eigentlich eine andere. Die deutsche Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD, die hat gesagt, Fliegen darf nicht viel billiger sein als der Bahnverkehr. Realität in Deutschland aber ist ja was anderes. Dass das Taxi zum Flughafen eigentlich preiswerter ist oder teurer ist als der Flug, dass eine vergleichbare Bahnverbindung, gerade wenn man keine Bahncard hat, wenn man vielleicht mit zwei Personen unterwegs ist, wirklich exorbitante Preise hat. Warum ist das eigentlich nicht möglich, dort ein faireres Preisniveau zu gestalten, obwohl ja eigentlich Verbraucher und Politik sich sehr einig sind, dass das ein wünschenswerter Zustand ist?
Da muss man natürlich einiges machen. Man könnte zum Beispiel auch den Mehrwertsteuersatz ermäßigt auf Fernreisen mit der Bahn erheben. Das ist ein ganz einfach umzusetzender, leicht konkreter Vorschlag. Oder die Trassengebühren, also die Gebühren, die die Bahn zahlt, um auf den Schienen fahren zu können, senken. Damit würde man den Bahnverkehr attraktiver machen. Allerdings muss man auch sagen, Fliegen ist oftmals auch gar nicht so preiswert, wie es auf den ersten Blick aussieht, weil die Fluggesellschaften werben oft mit Billigtickets. Wenn man aber genau hinguckt und jetzt zum Beispiel in der Reisezeit mit einem Vier-Personen-Haushalt irgendwo ans Mittelmeer fliegt, dann kommt der Koffer drauf, dann kommt die Gebühr für die Reservierung eines Sitzplatzes drauf. Wenn man dann vielleicht an Bord noch was essen möchte, da ist man eigentlich auch schon bei einer Summe, die irgendwie ähnlich hoch ist, wie das auch früher war, als man nämlich diese ganzen Sachen noch im Preis inbegriffen hatte.
Herr Gößling, einen Punkt möchte ich gerne mit Ihnen jetzt in die Debatte einbringen, den wir eben schon gestreift haben. Und zwar, das ist der Verbraucher in seiner ganz privaten Entscheidung, welchen Verkehrsträger er benutzt. Eben fiel schon das Wort Flugscham, also das heißt, das private Bestürzen darüber, welchen CO2-Fußabdruck man mit einem Flugzeug hinterlässt und dann auf ein anderes Verkehrsmittel, das heißt vor allem die Bahn, ausweicht. Das ist im vergangenen Jahr erst im Svenska Dagbladet genannt worden, hat dann, finde ich, eine rapide Karriere genommen, dieses Wort, vielleicht weil es auch so schön griffig ist. Sie kommen aus Schweden, aus dem Mutterland des Flugschams. Könnten Sie uns ein bisschen erläutern, welchen Stand die Debatte da im Moment hat? Ist das noch was, über was man debattiert, oder ist das schon längst wieder rum?
Die Debatte ist voll im Gang, auch im Ausland erfreulicherweise. Wir erleben das auch statistisch, dass diese Debatte Dinge verändert. Zum Beispiel war im April die Zahl der Inlandflüge 15% niedriger als im April des Vorjahres. Das heißt, man merkt jetzt, dass Menschen wirklich umdenken aufgrund der Tatsache, dass die Greta Thunberg eben diese Debatte losgetreten hat. Was sie eigentlich getan hat, ist ja nichts anderes als persönliche Verantwortlichkeit zu fordern. Und das ist genau das, was wir brauchen im Klimaschutz, denn wir wissen, dass die produktionsgeleiteten Debatten, wir müssen die Braunkohle abschaffen, das hat alles zu nichts geführt. Im Gegenteil, in Deutschland stagnieren die Emissionen, wir haben unsere Klimaziele nicht erreicht. Besonders dramatisch ist es ja übrigens auch in der Flugbranche, die bereits 1997 im Rahmen des Kyoto-Protokolls den Auftrag bekam, die ICAO, die International Civil Aviation Organization, dafür zu sorgen, dass Emissionen sich vermindern. De facto ist gar nichts passiert. Wir haben eine Emissionsminderung von ca. 1% im Jahr, einen Zuwachs von zwischen 5-8% im Jahr. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, dass das alles nicht reicht und wir leider auf die Industrie nicht zählen können, dieses Problem zu lösen. Darum ist es jetzt sehr wichtig, dass diese neue Debatte kommt, die soziale Norm verändert, indem wir nicht länger sagen können, ja, was ich mache, ist egal, Hauptsache im System stimmt's, sondern jeder muss jetzt selber schauen und nachrechnen, was sein Beitrag zum Klimawandel ist. Und wer das tut, der kommt sehr schnell zu der Schlussfolgerung, dass möglicherweise gerade Flugreisen der Klimakiller Nummer eins sind. Ich werde das jetzt bewusst nochmal aufnehmen, Herr Beißel, weil ja, natürlich
ja. Man kann ja auch falsche Dinge wiederholen.
Ja,
Sie dürfen gleich widersprechen, kleinen Moment.
Genau, die Fakten überlassen wir nämlich bitte der Wissenschaft. Der Klimakiller ist so gesprochen natürlich ein polemischer Begriff, mit dem ich mich auch nicht anfreunden kann, aber es ist von faktisch erstmal richtig, wenn man auf die Emissionen schaut, denn es gibt keine andere menschliche Aktivität, die in so kurzer Zeit so hohe Emissionen verursacht. Und das ist natürlich das, worauf dieser Ausdruck gemünzt ist.
Ja, Herr Gößling, an dieser Stelle nochmal das vertiefend. Sie haben eben von einer wirklich tiefgreifenden Veränderung, auch von einer Veränderung der sozialen Normen in Schweden gesprochen. Sie arbeiten aber derzeit auch in Deutschland, sind gerade in Freiburg auch unterwegs. Die Debatte in Deutschland läuft meiner Ansicht nach ja ein bisschen anders, weil die Kritiker sagen, ja Mensch, die Leute fliegen eigentlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, die Leute fliegen nach wie vor genauso viel wie vorher. Nur mit dem einzigen Unterschied, seit der Flugscham haben sie halt einfach ein schlechtes Gewissen dabei und das bringt dem Klima ja überhaupt nichts. Wie nehmen Sie denn die deutsche Debatte wahr?
Ich würde mir also natürlich wünschen, dass wir nicht mit Schuld arbeiten, sondern eher mit den Möglichkeiten und natürlich auch Systemen, die es ermöglichen, auf eine andere Art zu reisen. Da kommen viele Faktoren zusammen. Grundsätzlich ist aber erstmal Mobilität eine Funktion von Preis. Das heißt, wir haben bei der Bahn vermutlich reale Preise. Die Bahn ist auch noch subventioniert. Aber beim Flugverkehr haben wir ganz stark subventionierte Preise. Das heißt, viel von dem Flugverkehr, den wir sehen, der ist einfach grundsätzlich erstmal schon mal induziert. Dann ist das Zweite eben, dass die Flugbranche sehr aktiv und sehr geschickt Diskurse aufbaut, dass die Probleme sich in Zukunft lösen werden. Das haben wir auch mal in einer wissenschaftlichen Studie untersucht. Wir konnten also nachweisen, dass seit den 90er Jahren immer ständig neue Diskurse der neuen technischen Möglichkeiten aufgekommen sind, von Jatropha über Algentreibstoffe, über tierische Fette. Jetzt ist elektrischer Flug das neueste Thema. Das Einzige, was all diese Diskurse gemeinsam haben, ist, dass sie nie in irgendeine tatsächliche Emissionsminderung sich übersetzt haben. Und natürlich kann man jetzt perfekt auf 2050 zeigen. Das entbindet einen ja für die nächsten 30 Jahre dann auch wieder von tatsächlichen Aktivitäten, die was verändern. Aber das Problem ist tatsächlich, dass diese Diskurse auch sehr gut ankommen. Wenn man, also auf Englisch heißt es Agnogenese, the manufacturing of doubt. Also man schafft einfach Zweifel. Ist es denn wirklich jetzt so schlimm zu fliegen oder kann ich das nicht eigentlich doch machen? Und in dem Moment, wo dieser Zweifel da ist, ist es natürlich dann legitim und plausibel für den Einzelnen, sich eben doch für die Flugreise zu entscheiden. Das heißt, wir müssen halt irgendwo diese Barriere jetzt überwinden, denke ich, indem wir tatsächlich mal alle selber nachrechnen und dann unsere Entscheidungen treffen.
Ich bin jetzt mal gespannt, wie geschickt Herr Beißel jetzt in seinem folgenden Diskurs auf diese Vorwürfe eingeht. Herr Beißel, was ich Sie fragen möchte, ist, wie viel von der Flugscham ist denn bislang bei Ihnen beim Flughafenverband ADV eigentlich angekommen? Spüren Sie das in Ihren Zahlen? Spüren Sie es vielleicht in dem, was Sie in Zuschriften bekommen? Carsten Spohr, der Lufthansa-Chef, der hat ja schon gesagt, ja, ich habe Kinder zu Hause. Ich habe dieses Thema Flugscham schon ziemlich früh mitbekommen und habe gemerkt, er hat formuliert, dass da was auf uns zurollt. Wie ist die Situation da gerade bei Ihnen?
Ja, selbstverständlich. Wir sind Teil einer großen Öffentlichkeit. Wir bewegen uns jedes Jahr mit vielen Millionen Passagieren direkt im Kontakt. Und natürlich wollen wir auch als Verkehrsträger zeigen, Klimaschutz ist für uns ein großes Thema und wir werden unserer Verantwortung gerecht. Und das ist der Diskurs, den wir führen. Schön ist, dass wir Fakten eben auch aufzeigen können und dass wir auch dran arbeiten und dass es sichtbar wird, dass Flugzeuge leiser geworden sind, dass der Ausstoß geringer geworden ist pro Flugzeug, -43% in den letzten 20 Jahren. Das macht uns kein anderer Verkehrsträger an CO2-Reduzierung nach. Das sind Fakten, das ist auch keine Scheindebatte. Also insofern haben wir nicht nur 2050er Zielwerte, sondern wir können auch in die letzten Jahre schauen und zeigen, was wir bereits erreicht haben. Aber viel wichtiger ist, der ganze Luftverkehr findet ja nicht zum Selbstzweck statt. Es gibt eine Nachfrage. Die kommt von den Reisenden, die möchten reisen. Auch vielleicht an Marion Jungblut der Hinweis, das Terminal 3 ist nicht gebaut worden, um Luftverkehr zu induzieren, sondern weil da eine Nachfrage ist. Der Frankfurter Flughafen, der gesamte Luftverkehr wächst jedes Jahr um 3%. Auch die ersten Monate hatten wir dieses Wachstum. Und die Reisenden sagen einfach auch, es ist ein Teil unserer Mobilität. Und ich glaube auch Stefan Gössling, wenn er von Schweden nach Süddeutschland reist, wird wahrscheinlich auch das Flugzeug genommen haben. Also insofern, die Nachfrage ist da. Man möchte eben von der Luftverkehrsbranche verantwortliches Handeln. Und das können wir belegen.
Herr Beisel, ich möchte da gerne nochmal tiefer nachfragen. Sie haben eben von den Reisenden gesprochen. Was ich glaube, was ja interessant ist, ist mal zu schauen, wer ist denn da eigentlich unterwegs und wofür. Lassen Sie uns mal schauen, wer da eigentlich als Businessreisender, als Geschäftsreisender unterwegs ist, wer in den Urlaub fliegt und wer aus privaten Zwecken eine Reise unternimmt. Und mich interessiert gerade den Punkt bei Geschäftsreisen. Wie lässt sich sowas reduzieren? Wie lassen sich diese Passagierzahlen reduzieren? Und was gibt es, das ist die Frage, die dann an Marion Jungblut gibt, welche Entwicklungen, welche Trends sehen Sie da im Moment gerade, was das Thema Geschäftsreisen im Flugverkehr angeht?
Ja, ich nehme Ihre Frage dankbar auf. Das ist nämlich, Reisen findet nicht zum Selbstzweck statt. Es ist irgendein Hintergrund dahinter. Und als erstes muss ich mal sagen, die meisten Flugreisen sind Teil unserer global vernetzten Welt. Deutschland ist Exportweltmeister, Deutschland hat eine stark vernetzte Wirtschaft. Wenn wir jetzt Flugreisen komplett in Frage stellen, im Bereich der Fracht wie in den Passagierflügen, würden wir wahrscheinlich den Wohlstand unseres Landes kappen. Insofern, diese Nachfrage ist, glaube ich, wohl begründet. Und die andere Hälfte, wir haben ziemlich genau 50-50-Verteilung zwischen Privat- und Geschäftsreisenden, die findet tatsächlich aus den unterschiedlichsten Gründen privat statt. Das kann die Städtereise sein. Das kann der Besuch bei der nach Australien ausgewanderten Tochter sein. Das kann eine wissenschaftliche Exkursion sein, die man gerne unternehmen möchte, um sich weiterzubilden in irgendeinem asiatischen Land. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Und das ist eben auch ein Stück Mobilität, die wir alle begrüßen. Es führt dazu, dass wir Menschen einander bringen, dass wir Kulturen besser verstehen, dass es einfach auch gelebte Internationalität ist. Und dieses Reisen, glaube ich, sollte man nicht einfach pauschal in Frage stellen mit Verboten, sondern man sollte nochmal drauf gucken, dass dieses Reisen klimaschonend abgewickelt wird. Und das muss unser Ziel sein.
Frau Jungblut, Thema Geschäftsreisen und Klimafreundlichkeit. Welche Trends, welche Entwicklungen sehen Sie da? Ich muss zum Beispiel an Bosch denken, die ja gesagt haben, wir wollen bis 2020 unsere Standorte zum Beispiel klimaneutral gestalten. Sehen Sie denn da positive Entwicklungen oder sehen Sie einfach nur einen Wachstumsmarkt, was Geschäftsreisen im Flugzeug angeht?
Ich würde gerne mal ein ganz konkretes Beispiel nehmen, nämlich der Weltklimakonferenz, die dieses Jahr in Chile stattfindet. Da reisen Zehntausende von Politiker, aber auch Lobbyisten und sämtliche anderen Interessierte nach Chile, um da über das Klima zu verhandeln. Also da entstehen natürlich auch Hunderttausende von Tonnen CO2-Emissionen durch die Flugbewegungen, die dadurch entstehen. Da könnte man natürlich auch mal erstens darüber nachdenken, muss wirklich jeder dahin fliegen, der jetzt da halt schon sein Ticket gebucht hat? Oder könnte man halt einen Teil auch als virtuelle Konferenz abhalten? Gerade im Geschäftsreisenden oder im Businessverkehr findet natürlich schon viel als Videokonferenz oder Webkonferenz statt. Aber es geht auch nicht nur so. Man muss sich auch mal in die Augen gucken. Man muss auch mal halt Reaktionen von jemand anderes sehen können. Also der persönliche Kontakt ist ja auch was, was wir auch in der zukünftigen Welt noch haben wollen. Wir wollen auch als Verbraucher nicht anstelle einer Reise eine Brille aufsetzen und dann virtuell uns irgendwelche Giraffen in der Savanne angucken oder so. Das wird es nie ersetzen. Und da möchte ich auch noch sagen, Reisen und Fliegen ist ein Privileg. Das können sich viele auf der Welt nicht leisten. Aber es hat halt auch einen großen Vorteil. Wir lernen Menschen kennen, wir lernen Sprachen kennen, andere Kulturen. Wir fühlen uns als Ausländer mal irgendwo auf der Welt. Und es gibt halt auch viele Menschen, die reisen müssen, zum Beispiel Arbeitsmigranten, die auf der Welt arbeiten und auch mal ihre Familien besuchen möchten. Also ich finde dieses, dass man Reisen komplett verbieten möchte oder so teuer machen, dass es sich nur noch die ganz Reichen leisten können, ist auch ein schwieriges Problem. Das hatten wir ja früher auch schon mal, dass sich das nicht jeder leisten konnte. Aber ich glaube, es ist auch ein Gewinn, wenn man die Welt kennenlernt.
Herr Gößling, an Sie dann die Frage, bei dem unvermeidbaren Reisen, über das wir eben gesprochen haben, aus kulturellen, vielleicht auch aus arbeitsbedingten Gründen, kann denn da die Kompensation, der Kauf oder zum Beispiel die Spende an Institutionen wie Atmosphäre oder auch andere, die es dort gibt, MyClimate, WWF oder More Future, um jetzt einige Namen einfach mal zu nennen, kann das denn eine sinnvolle Kompensation sein oder ist das am Ende nur moderner Ablasshandel, auch wieder eine Symbolhandlung, um vielleicht die gefühlte persönliche Schuld abzubauen?
Um das beantworten zu können, müssen wir mal kurz auf die Motive zurückkommen. Das wird häufig so ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Entweder können wir alle fliegen oder gar keiner mehr. Natürlich gibt es eine Grauzone hier, nämlich die Frage, was ist denn unvermeidbar und gibt es wirklich eine Nachfrage oder nicht? Und auch da zeigen unsere Studien, dass das eben nicht so ist, wie gern von der Branche dargestellt. Also ich möchte nur mal zwei Beispiele hier anführen. Bei Geschäftsleuten wissen wir, dass es sogenannte Mileage Runs gibt. Das haben wir auch mal statistisch nachgeprüft, wo also geflogen wird, um eine bestimmte Frequent Flyer Klasse aufrechtzuerhalten. Das hat überhaupt nichts mit Notwendigkeiten zu tun. Wir wissen auch, dass die ganzen LCCs, also die Billigflieger, durch ihre günstigen Preisangebote dazu geführt haben, dass in der Gen Y, also bei den 25- bis 35-Jährigen, geradezu ein Run losgetreten worden ist durch EasyJet und andere, möglichst viele Destinationen kurz zu bereisen, abzuticken und dann in den sozialen Medien zu kommunizieren anschließend. Das heißt, ich denke, ein Großteil dieser angeblich so wichtigen Reisen würde einfach verschwinden, ohne dass sie jemand vermissen würde, wenn man die Preise anders gestalten würde. Wer dann wirklich noch meint, er muss und kann mit keinem anderen Transportmittel unterwegs sein, der kann natürlich dann diese Reise machen mit dem Flugzeug und dann würden natürlich auch wir Wissenschaftler ein Offset empfehlen, aber gern eins, das glaubwürdig ist. Also da nach einem Goldstandard der UN-Zertifizierung zu fragen, wäre sicherlich sinnvoll.
Ja, Frau Jungblut und Herr Beisel haben noch die Chance für ein kurzes Schlusswort dazu.
Ich habe gerade bei einer Billig-Airline gesehen, beim kurz vorm Bezahlen wurde auch noch gefragt, möchten Sie auch noch 1 Euro für den Klimaschutz spenden? Da musste ich allerdings laut lachen, weil das ist natürlich halt wirklich nur ein Symbol. Und ich möchte eigentlich, dass die Ticketpreise so sind, dass sie zwar noch bezahlbar sind, aber real. Und dann kann dass sich dann auch jeder fragt, muss ich wirklich mit dem Flugzeug fahren oder kann ich auf ein anderes Verkehrsmittel ausweichen? Und trotzdem noch mal seinen Urlaub am Mittelmeer oder auch mal eine Fernreise machen kann.
Ja, lasst uns den Luftverkehr mit dem Klimaschutz versöhnen. Lasst uns daran arbeiten, dass Fliegen immer leiser wird und immer sauberer. Das ist die Agenda. Wer Fliegen verbieten will, ist in einer Dirigismusdebatte, die wir nicht wollen. Wir wollen auch keine Flüge nach Barcelona fürs Wochenende verbieten. Wenn man in den Flieger steigt, soll man mit gutem Gewissen fliegen, soll wissen, da haben wir einen Luftverkehr, ein Flugzeug betreten. Das ist ein Teil einer verantwortungsvollen Branche. Dafür wollen wir arbeiten.
Herr Gößling, kurze Chance für ein Schlusswort.
Ein Schlusswort, ja. Ich arbeite seit 25 Jahren mit dem Thema und ich wünsche mir, dass die Branche das Problem erkennt, aufhört mit den Diskursen zu arbeiten, damit wir wirklich Lösungen finden. Denn sonst sitzen wir hier wieder im Jahr 2050 und dann gibt es keinen Flugverkehr mehr, weil dann der Rest der Welt mit anderen Problemen behaftet ist.
Herr Gößling, Frau Jungblut, Herr Beisel, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank und verabschiede mich von den Hörern.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute Stellvertreterdebatte oder große Sünde. Wie schlimm ist Fliegen? Es diskutierten Stefan Gößling von der School of Business and Economics der Linné-Universität Kalmar, von der Verbraucherzentrale Bundesverband Marion Jungblut und Ralf Beisel vom Flughafenverband ADV. Die Diskussionsleitung hatte Nadine Lindner.